Deutschlandfunk. Der Tag.
Die englischen Fußballfans haben gestern nach dem EM-Finale richtig gefeiert. Ihre Löwinnen haben den Titel geholt und dafür natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch. Bei den Deutschen war die Enttäuschung nach dem Spiel ziemlich groß. Klar, ist verständlich, wenn man so knapp am Pokal vorbeischrammt. Aber insgesamt sind sich eigentlich alle einig. Die deutsche Mannschaft hat bei diesem Turnier richtig gut gespielt und es gab ziemlich große Begeisterung und auch viel Aufmerksamkeit insgesamt für diese EM der Frauen. Die Frage ist jetzt, was bleibt von diesem Hype und trägt diese EM vielleicht dazu bei, dass es auch ein paar strukturelle Verbesserungen für den Frauenfußball gibt? Zum Beispiel, was die Gehälter angeht. Darüber spreche ich gleich mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Und wir wollen nochmal auf die Energiekosten gucken. Eins ist klar, es wird teuer, vor allem für Leute, die Gas brauchen, zum Heizen zum Beispiel. Aber vielleicht könnte man diese hohen Energiekosten ja auch ein bisschen gerechter verteilen unter denen, die viel Geld haben oder jetzt zurzeit hohe Profite machen und denen, die ein niedriges Einkommen haben. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen, die gerade diskutiert werden und die gucken wir uns gleich genauer an. Das sind unsere Themen heute in der Tag am 1. August. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Maxi Rieger ist aus unserer Sportredaktion und natürlich hat er das Finale der Fußballfrauen England gegen Deutschland im Wembley-Stadion gestern gesehen. Also er hat es vom Fernseher verfolgt. Hi Maxi.
Hallo.
Wie hat es dir gefallen? War es ein würdiges Finale?
Es war insofern ein würdiges Finale, als dass da wirklich zwei Teams aufeinander getroffen sind, die auf dem gleichen taktischen und spielerischen Niveau waren. Und es war auch wirklich ein Spiel, wo man allen angemerkt hat, es geht hier richtig um was. Es war teilweise wirklich überraschend hart auch geführt. Also dutzende Fouls, teils auch härtere Fouls. Und deswegen auch ein wirklich zerfahrenes Spiel. Also es war kein Spiel, was wirklich spielerisch jetzt brilliert hat, sondern es hat wirklich davon gelebt, dass da zwei Teams aufeinander getroffen sind, die gewinnen wollten und das wirklich auch durchgezogen haben. Und dann war es halt am Ende eine Standardsituation in der Verlängerung. Das passiert ärgerlich halt, dass es in der ersten Halbzeit bei einer ähnlichen Situation aus Sicht der Deutschen nicht reingeht. Und in der Verlängerung stochen die Engländer halt den Ball rein und dann ist es halt so.
Okay, verstehe. Also es war jetzt nicht dein Highlight-Spiel der EM, aber insgesamt, das war jetzt zumindest der Tenor, den ich so mitbekommen habe, haben ja schon alle gesagt, dass das Niveau bei dieser EM und vor allem auch das Niveau der Deutschen ziemlich hoch war. Siehst du das auch so? Also war das jetzt nochmal ein neues Level im Frauenfußball?
Absolut. Also man hat wirklich bei diesem Turnier gemerkt und man hat das auch gestern gemerkt. Also so ein Finale hätte man auch bei Männern sehen können. Ja? Also das war von der Intensität her und eben auch von der Klasse der Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind, war das gleich. Und im gesamten Turnier konnte man sehen, dass einerseits die Spielerinnen individuell besser geworden sind, also die waren passsicherer, die waren technisch besser. Und dann sind aber auch solche Geschichten wie Mannschaftstaktiken einfach viel stärker entwickelt worden. Also die Spanierinnen, auch wenn sie im Viertelfinale gegen England ausgeschieden sind, da hat man wirklich eine Spielidee gesehen. Das Gleiche hat man bei den Deutschen gesehen. Bei den Spaniern ist es halt eher das Tiki-Taka und bei den Deutschen ist es das Pressing. Das heißt, da hat es wirklich einen großen Sprung gegeben, auch nochmal im Vergleich zur WM 2019. Also man sieht wirklich ganz starke Entwicklungssprünge, außer bei den Schiedsrichterinnen. Das muss ich jetzt abseits von dem, was wir gestern gesehen haben, also auch gestern war das keine gute Leistung, aber man hat das im ganzen Turnier gesehen, dass die Schiedsrichterinnen mit dem spielerischen Niveau nicht mithalten konnten, was sehr schade war, weil sie einerseits die Spielkontrolle nicht hatten, was teilweise Spiele kaputt gemacht hat und dann eben, so wie gestern auch mit Entscheidung des Videoassistenten oder Nicht-Entscheidung des Videoassistenten wirklich dann auch Einfluss aufs Spiel genommen haben, zum Beispiel eben gestern wäre es wahrscheinlich ein Elfmeter gewesen für die Deutschen in der ersten Halbzeit bei dieser Eckenszene oder auch mal eine nicht gegebene rote Karte. Das ist ein Wermutstropfen bei dieser EM.
Okay, also bei den Schiedsrichterinnen gibt es noch Luft nach oben. Jetzt gab es ja Zuschauerrekorde bei dieser EM und extrem viel Aufmerksamkeit. Was glaubst du, woran liegt das, dass da jetzt auf einmal so eine Begeisterung für den Frauenfußball da ist? Liegt das an diesem hohen spielerischen Niveau?
Das ist einer der Gründe. Ein Hauptgrund, den ich jetzt bei dieser EM ausmachen würde, ist tatsächlich der Austragungsort, weil England in den vergangenen Jahren auch eine Hochburg für den Fußball der Frauen geworden ist, weil da der Verband seit Jahren auch wirklich sich das Ziel gesetzt hat, den Frauenfußball zu fördern und das auch tut. Und davon jetzt die Früchte erntet. Und nicht nur sportlich, sie hatten sich das Ziel gesetzt, einen internationalen Titel zu gewinnen, das hat geklappt, sondern eben auch auf professioneller Ebene, auf Seiten der Vereine. Das ist eben etwas, was in anderen Ländern auch passiert ist, in Frankreich, in Spanien, dass eben Vereine und Verbände gemerkt haben, hey, vielleicht sollten wir da mal etwas investieren. Erstens, weil wir im 21. Jahrhundert leben und wir so etwas wie Gleichberechtigung anstreben sollten, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig man natürlich dann auch neue Märkte entdeckt.
Die Trainerin der deutschen Nationalmannschaft, Martina Voss-Tecklenburg, die hat ja auch gesagt, man muss da dranbleiben, auch für Deutschland. Glaubst du, dass das passiert, dass diese Begeisterung für den Fußball der Frauen in Deutschland anhält? Oder war das jetzt so ein kurzer Hype und der flacht dann auch wieder ab?
Wir hatten 2011 eine WM in Deutschland sogar, wo man das Gleiche gesagt hat, wo wir auch Spiele gesehen haben mit 17 Millionen Menschen, die vorm Fernseher saßen, genauso wie gestern Abend, neuer Rekord. Und davon ist dann gar nichts mehr übrig geblieben. Also die Bundesliga hat im Moment einen Zuschauerschnitt von unter 1000 im Stadion. Also das ist wirklich verheerend wenig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das besser hin? Ja? Wie macht man nicht die gleichen Fehler wie 2011? Es gibt eine bessere Grundlage, glaube ich, eben weil die Entwicklung, die ich gerade angesprochen habe, dass eben auch Clubs merken, wir haben hier vielleicht Potenzial im Fußball der Frauen noch nicht ausgeschöpft. Wir sehen immer mehr Bundesligisten der Männer, die auch in Frauenteams investieren. Bayern, Wolfsburg, Hoffenheim sind schon an der Spitze, Frankfurt jetzt auch mit dabei. Wir haben Dortmund und Schalke, die ganz unten anfangen, aber jetzt auch in Frauenteams investieren. Das heißt, die Grundlage ist anders als 2011. Und dann gibt es jetzt von Seiten des DFB, der für die Frauenbundesliga verantwortlich ist, auch die Idee, dass man eben auch da internationale Vorbilder Highlightspiele macht. Also, dass man zum Beispiel bei der Saisoneröffnung Frankfurt gegen Bayern, also auch hochklassig angesetzt, und das findet in der Arena in Frankfurt statt. Da passen 51.000 Leute rein. So, wenn man solche einzelnen Highlight-Spiele setzt, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit, um diese Begeisterung, die jetzt gerade um diese Mannschaft entstanden ist, in die Bundesliga zu tragen. Aber man muss tatsächlich dann natürlich auch realistisch sein. Das wird Zeit brauchen. Und das wird nicht sofort passieren, sondern das bedarf kontinuierliche Arbeit.
Ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass sich die Zahl der Mädchenmannschaften in Deutschland fast halbiert hat seit 2010. Das klingt ja gerade eher, als würde es abwärts gehen anstatt aufwärts. Woran liegt das?
Also verheerend. Also das ist wirklich eine verheerende Zahl. Und als ich die gesehen habe, als ich mich vor 2-3 Monaten mal auf ein Interview vorbereitet habe, mir war das tatsächlich nicht bewusst, dass es so extrem ist. Und das ist ein ganz großes Problem. Woran liegt das? Es liegt, platt gesagt, um eine Mannschaft zu gründen, braucht man 11 Spielerinnen. Oder im Idealfall mehr Spielerinnen als 11, weil es sollen ja noch irgendwie Auswechselspielerinnen mit dabei sein. Wenn wir nur 9 Spielerinnen haben, können die keine Mannschaft erstmal gründen und dann verliert der deutsche Fußball 9 Spielerinnen, die eigentlich spielen wollen würden, weil sie keine Mannschaft haben wollen. Und das ist ein Teufelskreis, weil je weniger Mannschaften es gibt, desto größer werden dann auch die Distanzen, die man als Mannschaft überbrücken muss. Und desto anstrengender wird das, desto zeitaufwendiger wird das und desto weniger attraktiv wird es auch eben, Fußball zu spielen. Von strukturellen Problemen oder der generellen Akzeptanz von Frauenfußball in der Gesellschaft mal ganz zu schweigen. Das ist vielleicht etwas, was dieses Turnier wirklich jetzt bewirken kann, dass jetzt 17 Millionen Menschen gestern gesehen haben, hey, das sieht richtig gut aus. Und vielleicht auch viele junge Mädchen gesehen haben. Und das will ich aber auch machen, was die Alexandra Popp jetzt nicht gestern, aber im Turnier gemacht hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der DFB ist jetzt auch gerade dabei, daran zu arbeiten, dass diese strukturellen Probleme behoben werden, dass es eben wieder mehr Mannschaften gibt, indem eben nicht mehr gesagt wird, okay, ihr braucht nicht unbedingt mehr 11 fitte Spielerinnen, sondern es reichen dann 9. Also wenn ein Team hat 13 Spielerinnen und das andere hat aber nur 9, dann können sich die Teams darauf einigen, okay, wir spielen dann wirklich nur mit 9, aber wir spielen immerhin und behalten das am Leben. Das ist eine Sache. Und außerdem, was der DFB auch beschlossen hat, ist, dass Frauen oder Mädchen auch mit Jungen in den Teams weiterspielen können. Das heißt, wenn es kein reines Mädchenteam gibt, dann dürfen die bei den Jungs mitspielen. Und das dürfen sie halt auch bis 17, 18-jährig. Und es gibt jetzt in Bayern zum Beispiel auch, dass über alle Spielklassen hinweg im Amateurbereich, also auch in den Senioren, auch Frauen mitspielen dürfen. Das heißt, wenn es 2-3 Frauen gibt, die finden keine Mannschaft, weil es kein einzelnes Frauenteam gibt, die dürfen aber einfach bei Männerteams mitspielen. So, und auch da gewinnt der Fußball in Deutschland Frauen, die Fußball spielen. Und das ist erstmal aus Sicht des DFB natürlich die Hauptsache.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Profis gucken, da gab es ja jetzt auch nochmal eine Debatte über Gehaltsunterschiede zwischen weiblichen und männlichen Spielern. Und einige fordern da auch Equal Pay, also tatsächlich gleiche Gehälter. Wie siehst du das? Gehört das zur Gleichstellung dazu, dass sie dann auch das Gleiche verdienen? Muss das kommen?
Ich würde differenzieren wollen und zwischen Gehälter und Prämien unterscheiden. Gehälter zahlen die Clubs und da finde ich es angesichts der Differenz, wie viel die Clubs im Moment verdienen. Wir haben gerade über den Zuschauerschnitt gesprochen und auch darüber, dass das im TV praktisch nicht zu sehen ist. Das heißt, da sind die Einnahmen einfach geringer. Das heißt, da werden wir keine Angleichung sehen an die Männergehälter so schnell. Also das kann sich kein Club einfach leisten. Dass da sicherlich was passieren muss und dass die Idee eines Mindestlohns in der ersten und zweiten Bundesliga sicherlich bedenkenswert wäre, da muss man auch fragen, wer zahlt das, weil das sind, ne, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, so wo soll das Geld herkommen? Das ist das eine, so da sollte man das sicherlich anstreben, dass die Spielerinnen besser bezahlt werden, aber da sehe ich noch nicht, wie das gleich angeglichen werden soll. Was anderes sind die Prämien. Die Prämien zahlt der DFB, ein gemeinnütziger Verband, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Fußball in Deutschland zu fördern. Ich verstehe es nicht, warum der DFB 400.000 Euro an die Männer auszahlt, die von Seiten der Vereine sowieso schon Millionäre sind und den Frauen 60.000 für den EM-Titel versprochen hat. Ich verstehe diese Differenz nicht. Ich verstehe auch wirklich nicht, warum die Männer nicht sagen, wir verzichten auf einen Teil der Prämie, wir machen einen Deal, ihr kriegt 100.000, wir kriegen 100.000 für jeglichen Titel, den wir gewinnen und die restlichen 200.000 machen wir in einen Fonds, der für den Breitenfußball da ist. Ich verstehe nicht, warum die das nicht machen.
Dann hoffen wir mal, dass die Männer jetzt alle den Podcast der Tag gehört haben.
Ja.
Jetzt sagen viele, da muss sich was ändern, was die Unterstützung für den Frauenfußball angeht. Und da werden auch die Medien immer wieder mit angesprochen, also quasi wir. Wie siehst du das? Haben die Medien eine Verantwortung dafür, den Frauenfußball jetzt quasi zu pushen? Oder wie diskutiert ihr das bei euch in der Redaktion, wie jetzt die Berichterstattung über Frauenfußball ablaufen soll?
Wir sprechen darüber sehr viel. Also ein großes Problem an der ganzen Geschichte ist, der Männerfußball nimmt unglaublich viel Platz ein. Wenn da jetzt noch der Frauenfußball draufkommen würde, also wenn ich jetzt daran denke, ich habe am Samstag eine Sendung, ich habe 50 Minuten Zeit. Davon gehen 5 Minuten drauf für die Spielberichte aus der ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Wenn da jetzt noch die Spielberichte aus der Bundesliga der Frauen draufkommen würden, dann nimmt das Platz weg für andere Sportarten. Das ist erstmal ein Dilemma, in dem wir stecken, beziehungsweise ja, in dem ich stecke als jemand, der in meinen Sportsendungen auch andere Sportarten außerhalb des Fußballs abbilden möchte. Und gleichzeitig geht es natürlich tatsächlich um Sichtbarkeit. Und es geht da tatsächlich um einen Verteilungskampf innerhalb der Sportarten. Und das ist ganz spannend. Ja, die Fußballerinnen gucken auf die Fußballer und sind da und sehen da, wie viel Aufmerksamkeit die bekommen und wie wenig sie im Vergleich kriegen. Und dann habe ich jetzt vor 2-3 Wochen mit der Fechterin Alexandra Ndolo gesprochen. Die ist Vize-Weltmeisterin geworden. Das hat wahrscheinlich gar keiner mitbekommen. Das sind wirklich schwierige Fragen. So, und ich habe mich jetzt ein bisschen um die Antwort gedrückt. Sind wir dafür verantwortlich? Wir sind prinzipiell sind wir nicht dafür verantwortlich, irgendwelche Sportarten zu pushen oder nicht. Zumindest wir hier nicht im Deutschlandradio. Bei den Fernsehanstalten ist es immer so eine Twitter-Rolle. Die ARD hat die Möglichkeit, ein Spiel der Frauen-Bundesliga pro Wochenende zu zeigen. Hat das bisher, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht immer in Anspruch genommen, was auch schon was aussagt. Und es werden gerade die TV-Rechte für die Frauen-Bundesliga ausgeschrieben. Und ich bin gespannt, inwiefern sich dieser Hype, der jetzt gerade um die EM entstanden ist, sich auch darin widerspiegelt, dass eben mehr Frauenfußball im Fernseher läuft.
Jetzt hast du gerade andere Sportarten schon angesprochen, die vielleicht insgesamt noch weniger Aufmerksamkeit bekommen. Trotzdem ist es so, gefühlt beim Tennis oder bei Leichtathletik oder vielleicht auch beim Skifahren, da hat man eher den Eindruck, dass das als gleichwertig angesehen wird, die Frauen und die Männer, und dass das auch relativ gleichmäßig konsumiert wird. Warum, glaubst du, unterscheidet sich das zwischen den Sportarten so stark?
Das hängt natürlich ganz viel mit den gewachsenen Strukturen zusammen. Und im Männerfußball war es eben so, oder im Fußball war es so, dass Mitte des 20. Jahrhunderts der Fußball der Frauen von Verbandsseite verboten wurde. Im DFB auch. Also wir hatten hier 15 Jahre in Deutschland, wo es im Verein nicht möglich war, eine Frauenmannschaft anzubieten. So, und dieses Verbot ist in den 70er Jahren gekippt worden. Da hat es im Tennis zum Beispiel schon die Gründung der WTA gegeben, also der Frauentour, weil die damals auch unzufrieden waren, wie sie vermarktet wurden mit den Männern zusammen und haben gesagt, wir machen das jetzt alleine. Und das hat wunderbar funktioniert. Im letzten Jahr von den 10 reichsten Sportlerinnen waren 5 aus dem Tennis. Das heißt, da hat es einfach in den vergangenen 50 Jahren eine andere strukturelle Entwicklung gegeben und auch eine andere Entwicklung bei der Vermarktung, wo der Fußball einfach hinterherhinkt.
Maxi, danke dir.
Sehr gern.
Nochmal eine Fußballhymne, aber ganz anderes Thema. Olaf Scholz hat bei diesem Lied der Liverpool-Fans sozusagen geklaut und hat dieses You'll never walk alone zum Motto der Regierungspolitik mit Blick auf die hohen Energiepreise erklärt. Also sprich, keiner wird damit alleine gelassen. Das klingt erstmal gut, aber was heißt das jetzt praktisch? Bisher ist erstmal nur klar, dass die Gasimporteure ab Oktober ihre hohen Einkaufskosten umlegen können. Das heißt, für Gaskunden wird es wahrscheinlich richtig teuer. Wie man diese Kosten vielleicht gerechter verteilen könnte, dazu gibt es viele Vorschläge zurzeit. Zum Beispiel eine Übergewinnsteuer wird da diskutiert. Aber es gibt auch sehr viel Uneinigkeit in der Ampelkoalition über diese ganzen Vorschläge. Jörg Münchenberg ist bei uns im Hauptstadtstudio zuständig für alles rund um Energie- und Wirtschaftspolitik. Hallo Jörg.
Hallo, grüß dich.
Vielleicht kannst du, bevor wir über die Übergewinnsteuer und Entlastungsmöglichkeiten sprechen, noch mal kurz erklären, was hat es mit dieser Umlage auf sich, wie funktioniert die und was kommt da wahrscheinlich auf die Menschen zu?
Man muss einfach nochmal das Grundproblem sich klar machen. Also wir haben einmal die Gasimporteure, die bekommen jetzt deutlich weniger. Das heißt, sie müssen eben teuer auf dem Markt Gas zukaufen. Und sie haben dann auf der anderen Seite ihre alten Kundenverträge mit den günstigen Konditionen. Das heißt eben, wenn man hohe Einkaufspreise dagegen rechnet gegen vermeintlich billige Kundenverträge, dann schreiben die eben enorme Verluste. Und deswegen sagt jetzt der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck, die dürfen jetzt 90% dieser zusätzlichen Kosten an die Kunden weiterreichen, und zwar an die Stadtwerke, aber damit landet es natürlich letztlich auch bei uns, bei den Verbrauchern. Das ist eine Umlage für alle, also es ist ein solidarischer Ansatz, der gilt dann ab dem 1. Oktober. Und das wird dann eben auch unabhängig überprüft, ob diese Mehrkosten, die da veranschlagen, ob die auch wirklich so stimmen. Und dann wird es aber durchgereicht an die Kunden. Bei uns landet es wahrscheinlich im November und Dezember, also auf den Abrechnungen. Die genaue Höhe, muss man sagen, ist eben noch unklar, weil man nicht genau weiß, wie sich die Gaspreise jetzt entwickeln werden. Es gibt verschiedene Szenarien, Hochrechnungen, die laufen zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man das eben mal umlegt, das ist dann einfache Mathematik, man rechnet immer 20.000 Kilowattstunden für einen Vier-Personen-Haushalt, dann sind das umgerechnet pro Monat 25 bis 80 Euro mehr. Und man muss eben wissen, das kommt noch auf die höhere Abrechnung dann für Strom und Gas noch obendrauf. Also sozusagen halt eine doppelte Belastung, und deswegen ist der Unmut so groß.
Puh, jetzt kam vor ein paar Tagen, habe ich die Nachricht gehört, dass umgekehrt Energiekonzerne wie RWE und Shell ihre Gewinne oder ihre Gewinnerwartungen ziemlich doll nach oben korrigiert haben, teilweise verfünffacht. Das heißt, da machen ja jetzt auch Unternehmen fette Profite in der Krise. Gleichzeitig soll es diese Umlage geben, damit Energiekonzerne nicht pleite gehen. Wie passt das zusammen?
Ja, genau, klingt wie ein Widerspruch, aber man muss wissen, es ist eben ein gespaltener Markt. Also es gibt eben diejenigen, die voll als Importeure auf russisches Gas gesetzt haben, die haben jetzt alle ein riesiges Problem. Uniper ist das bekannteste Beispiel, die schreiben eben pro Tag zweistellige Millionenverluste, also richtig viel, viel Geld, was denen verloren geht. Und dann gibt es eben andere, die Ölmultis zum Beispiel, die natürlich fette Gewinne machen. Shell zum Beispiel hat zwischen April und Juni 18 Milliarden Dollar verdient, also eine Wahnsinnssumme. Aber auch RWE hat jetzt nochmal seine Gewinnprognose nach oben korrigiert. Aber zum Beispiel ist eben RWE tatsächlich ein Sonderfall. Die produzieren Strom, da machen sie eben viel Gewinne, importieren aber auch russisches Gas. Also insofern haben die sozusagen, kriegen die beides ein bisschen ab. Ob die jetzt zum Beispiel tatsächlich von dieser Umlage profitieren werden, das ist eben noch offen. Aber es gibt eben Wintershall aus Kassel, das ist ein Unternehmen, das fördert Öl auch in Russland, also ein deutsch-russisches Unternehmen. Die machen fette Gewinne und die bekommen eben nichts von der Umlage, aber zum Beispiel auch nicht die deutsche Shell-Tochter oder Total Energies, der französische Konzern, die spanische Repsol. Also das sind alles Konzerne, die machen dicke Gewinne, aber die werden von der Umlage eben aber auch nichts bekommen.
Okay, aber da sagst du, das kann auch funktionieren, dass man das kontrolliert, welche Unternehmen dann was kriegen, weil als Gaskonzern würde man ja jetzt wahrscheinlich auch selber sagen, ja, wir können uns das Gas nicht mehr leisten, wir brauchen unbedingt ganz viel aus dieser Umlage.
Ja, also da will man das auf jeden Fall machen. Die Bundesnetzagentur wird sich das genau anschauen, was die Konzerne da an Bedarf anmelden. Und wie gesagt, wir reden hier wirklich über Importeure, also von Unternehmen, die speziell russisches Gas importieren und die eben besonders betroffen sind von dieser Lieferkürzung. Und da aber will man auch nochmal genau eben hinschauen, ob das eben wirklich alles in Ordnung ist, was die da an mehr Bedarf, an mehr Kosten wirklich anmelden.
Jetzt gibt es die Idee einer Übergewinnsteuer, also dass die Unternehmen, über die wir gerade gesprochen haben, die Profite machen, dass man davon etwas nimmt und damit dann vielleicht Unterstützung für ärmere Menschen finanzieren könnte. Aber da gibt es in der Koalition bisher überhaupt keine Einigkeit, sondern ganz viele unterschiedliche Stimmen. Ich finde, klingt erstmal sinnvoll. Warum ist das so umstritten?
Ja, also wie gesagt, SPD-Grüne stehen da auf deiner Seite. Die sagen, da gibt es ein Gerechtigkeitsproblem. Wir müssen eben solidarisch handeln. Die Starken müssen die Schwachen tragen. Sprich, die müssen das eben mitfinanzieren. Und die verweisen eben auch auf andere Länder, wo das ja auch gemacht wird. England, Spanien oder auch Italien. Bei der FDP, und die ist ja diejenige, die das eben kategorisch ablehnt, die sieht vor allen Dingen steuersystematische Probleme. Also die Frage ist eben, was sind gute, was sind schlechte Gewinne? Es gibt ja das Beispiel BioNTech. Die haben den Corona-Impfstoff entwickelt, haben da viel Geld investiert, aber haben eben auch sehr, sehr viel Geld verdient. Die sind aber auch faktisch Krisengewinnler, wenn man so will. Aber die sollen natürlich nicht zusätzlich besteuert werden oder dass man da Gewinne abnimmt. Die Ölkonzerne sind dann die vermeintlich Bösen. Da sagt man, da langt man zu. Also da sagt die FDP, wir können aber das nicht einfach steuersystematisch unterscheiden. Außerdem werden die Unternehmen ja auch schon besteuert nach ihrer Leistungsfähigkeit. Da kann, sagt Lindner, der Finanzminister, wir können nicht nochmal die besteuern. Das geht steuersystematisch nicht. Aber ich würde sagen, das Grundproblem ist letztlich ein parteipolitisches. Die FDP lehnt eben Steuererhöhungen prinzipiell grundsätzlich ab. Damit ist eigentlich jeder Weg verbaut, dass man das quasi eleganter lösen könnte. SPD, Grüne sagen jetzt zum Beispiel, Vermögensteuer wäre ja auch was. Also man könnte ja auch das Steuerrecht zum Beispiel ändern. Aber da ist eben die FDP, legt da ein Veto ein und das ist eben so schwierig, da jetzt den Konsens zu finden, weil die FDP einfach steuersystematisch sagt, das wird nicht funktionieren.
Okay, also da sagst du auch, da wird es mit der FDP keine Möglichkeit geben, irgendwie an das Geld ranzugehen, was da ist bei den Konzernen oder bei den Vermögenden.
Nein, also ich glaube, da hat Lindner, also der Finanzminister und FDP-Parteivorsitzende, hat sich da wirklich sehr klar positioniert. Und man muss ja auch sagen, es ist ja keine neue Debatte. Wir hatten die gleiche Debatte schon mal vor ein paar Wochen. Und schon da hieß es aus der FDP, wir sind da dagegen, weil das ist uns ideologisch sozusagen ein bisschen verkleistert, dieser Ansatz, das wollen wir nicht, steuersystematisch kriegen wir das nicht sauber hin, deswegen sind wir dagegen. Also insofern die gleiche Position jetzt wie vor ein paar Wochen.
Jetzt gibt es ja noch andere Vorschläge und einer davon kommt interessanterweise aus verschiedenen Richtungen, in unterschiedlichen Varianten zwar, aber trotzdem sowohl von der Linkspartei als auch von der DGB-Chefin und auch CDU-Politiker haben etwas in der Art gefordert, dass man sagt, okay, jeder hat einen Grundbedarf an Energie, an Gas und Strom und den kriegt man zu einem bestimmten festgelegten Preis, der dann bezahlbar ist und wer mehr verbraucht, für den wird es dann eben sehr teuer. Warum ist das nichts, was die Ampel momentan ins Auge fasst?
Also da gibt es tatsächlich auch mehrere Gründe. Zum einen ist ja so, dass wenn man sagt, es gibt einen Preisdeckel, also dass eben, was weiß ich, Leute, die wenig Geld haben, kriegen vergünstigtes Gas, dann müsste man ja auch sozusagen die Differenz, die muss ja irgendjemand bezahlen. Also wenn der Preis auf dem Markt hoch ist, aber du sagst, du gibst eben trotzdem vergünstigtes Gas an eine bestimmte Personengruppe ab, dann muss ja jemand die Differenz zahlen. Sprich, das kann eben sehr schnell richtig, richtig ins Geld gehen. Das ist ein Argument dagegen. Manches andere sagen, es ist ein doch sehr brisanter Eingriff, wenn der Staat in so ein Preisgefüge sich einmischt. Also haben wir eher so ein ordnungspolitisches Problem. Und dann gibt es ja auch noch einen anderen Punkt, dass man sagt, der Preis hat ja auch eine gewisse Steuerungsfunktion. Das heißt, wenn der Preis hoch ist, dann wird eben auch Energie gespart. Das erleben wir ja auch im Augenblick bei Gas, aber eben auch bei Benzin und Diesel. Und wenn man das sozusagen aushebelt, dann wirkt dieser Mechanismus nicht. Und selbst jemand wie Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen sagt, ich finde, das mit dem Deckel, das klingt erstmal gut, aber faktisch ist das kein guter Ansatz, weil die Leute dann eben auch den Anreiz zum Sparen verlieren.
Jetzt gibt es ja natürlich auch Leute, die können gar nicht so viel einsparen. Also sage ich jetzt aus eigener leidvoller Erfahrung, Mieter, die beispielsweise eine schlecht gedämmte, unsanierte Wohnung mit einer Gasheizung haben, wird an die auch gedacht?
Also an die wird schon auch gedacht. Das ist natürlich ein großes Problem, sicherlich genau, dass eben manche Leute also gar nicht ausweichen können, weil das geht, ihr Einkommen geht eins zu eins in den Konsum von Energie, eben auch von Lebensmitteln, was auch anderes. Und deswegen sagen SPD und Grüne eben auch, wir müssen da ansetzen, wenn wir den Leuten weiterhelfen wollen, und das wollen die beiden Ampelparteien, dann müssen wir genau da ansetzen, also diejenigen, die eben überhaupt keine Möglichkeit haben, diese Preissteigerung auszuhalten, deswegen ja auch diese Wohngeld, den Kreis der Wohngeldempfänger auszuweiten, dass es auch einen Heizkostenzuschuss bekommt. Also SPD und Grüne wollen jedenfalls weg von diesem Prinzip Gießkanne, das hatten wir beim Tankrabatt ja auch so oder bei der Pendlerpauschale. Also da versucht man schon eben jetzt zielgenauer sozusagen den Menschen zu helfen. Das könnte man ja auch nochmal vormachen von einem Zuschuss, von einem finanziellen, also 100 Euro für jeden Sozialhilfeempfänger oder Hartz-IV-Empfänger. Also da gibt es noch verschiedene Debatten, Modelle, das ist noch nicht ausgereift. Es gibt ja noch die Gespräche im Augenblick vom Kanzler mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern. Aber da ist sicherlich noch ein bisschen Bewegung drin, dass da vielleicht etwas kommt.
Du hast gerade erzählt, was sich SPD und Grüne vielleicht an neuen Entlastungen, an gezielten Entlastungen vorstellen könnten. Finanzminister Christian Lindner will nächstes Jahr die Schuldenbremse einhalten und hat auch schon gesagt, er sieht eigentlich dieses Jahr gar keine Möglichkeit für weitere Entlastung. Glaubst du, man kommt da irgendwie zusammen?
Schwierig. Also es geht natürlich ja immer auch darum, dass jede Partei sozusagen ihrer eigenen Wählerschaft dem was Gutes tun will. Das hat man schon mal den ersten beiden Entlastungspakete, eben bei der Pendlerpauschale, beim 9-Euro-Ticket, beim Klimageld. Also jeder hat da versucht, sozusagen sein Klientel auch ein bisschen denen was Gutes zu tun. Bei der FDP ist so, diese Schuldenbremse ist für sie schon auch so ein Markenkern. Und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die FDP bereit ist, da nachzugeben, zumal sie ja eben auch jetzt in den letzten Wahlen nicht sehr gut abgeschnitten hat. In den Umfragen steht sie auch nicht gut da. Also, dass sie das aufgibt, kann ich mir nicht vorstellen. Stattdessen geht sie ja genau in die andere Richtung und sagt, wir müssen eben auch dem Mittelstand helfen. Das ist ja auch eher ihr Wählerklientel, Stichwort Entfernungspauschale ausweiten oder bei der kalten Progression was machen. Also man will eben, wenn überhaupt, viel stärker auch in Richtung Mittelschicht gehen und denen was Gutes tun, weil das natürlich auch einfach potenzielle Wähler sind.
Jörg, komplexes Thema. Vielen Dank, dass du uns das ein bisschen aufgedröselt hast. Danke dir.
Gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Der Tag. Wer die letzten Ausgaben verpasst haben sollte, mein Tipp, ruhig nochmal reinhören. Da haben wir uns Zeit genommen für vergessene Nachrichten, also Themen, die super relevant sind, zum Beispiel Jugendliche, die Angehörige pflegen müssen oder Menschen, die keine Krankenversicherung haben, was die eigentlich machen. Aber das sind Themen, die in der ganzen Schnelllebigkeit und der täglichen Nachrichtenflut ein bisschen unter den Tisch fallen. Deshalb gerne nochmal reinhören. Wie immer, wenn Sie Anmerkungen, Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann gerne her damit an der tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Josephine Schulz, sag tschüss, danke fürs Hören und gerne bis zum nächsten Mal.